Wenn man hier vorn steht, dann bewegt es uns auch. Betet ihr, bete ich aus der Tiefe meines Herzens. Hilf uns, dass auch dieses Zusammensein zum Segen und zur Verherrlichung des Namens Gottes ist. Ich lese uns aus dem ersten Korintherbrief aus dem Kapitel 15 Verse. Dort heißt es: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, das Evangelium, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass unser Glaube vergeblich ist. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, und dann erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist auch unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. In den vorausgegangenen Abschnitten gibt der Apostel Paulus der Gemeinde Empfehlungen, wie sie in der Gemeinde zusammenleben sollen. Das betrifft den Umgang miteinander, das betrifft das Feiern des Abendmahles und vieles andere mehr. Und jetzt kommt er hier in diesen Worten nochmal auf das Zentrale, auf das, was er vor allem den anderen sagen wollte, nämlich das Evangelium. Und dieses Evangelium beschreibt er in erster Linie durch diese Begebenheiten. Jesus Christus starb am Kreuz für unsere Schuld. Er wurde begraben und er ist am dritten Tag auferstanden. Das ist die zentrale Botschaft. Das ist das Evangelium, das er vor allem verkündigt und den Gliedern in der Gemeinde in Korinth nun wieder vor Augen hält. Er wendet sich an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt am Anfang des Korintherbriefes an die Heiligen, an die Berufenen in der Gemeinde Korinth, aber auch an alle, die an allen Orten den Namen Gottes anrufen. Und so sind es Worte, die auch ganz persönlich an uns gerichtet ist. Ich erinnere euch, liebe Brüder, an das Evangelium, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Für mich sind diese Verse immer wieder eine besondere Ermutigung, ein besonderer Trost. Ich erinnere mich, ich habe es auch sicher schon mal gesagt, dass ich als Kind große Ängste hatte, dass mein Glaube nicht genügt. Und vielleicht haben wir alle oder viele von uns ähnliche Überlegungen, wenn wir sehen, dass wir noch viele Fragen haben, dass wir uns vieles nicht vorstellen können, wie es zum Beispiel mit unserer Auferstehung einmal sein wird. Unser Glaube ist so oft mit offenen Fragen und mit Zweifeln verbunden. Und wenn ich Glauben im Sinne von Glaubensleistung verstehe, dann waren meine Sorgen als Kind berechtigt. Nämlich, ist mein Glaube wirklich der Glaube, der rettet? Ist mein Glaube wirklich der Glaube, der zur Vergebung meiner Schuld führt? Und da freue ich mich über die Formulierung, die hier der Apostel Paulus anwendet. Ihr habt die Botschaft, dass Jesus Christus für eure Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist. Diese Botschaft habt ihr angenommen und in dieser Botschaft steht ihr. Das ist die Botschaft, die euer Leben, die euer Handeln bestimmt. Und damit kann ich mich identifizieren. Da kann ich sagen, ja, ich habe diese Botschaft angenommen. Ich stehe darin. Und dann darf ich auch wissen, bei all meinen Zweifeln, bei all meinen offenen Fragen, es ist das Evangelium, was ich angenommen habe, und es ist das Evangelium, das mich rettet. Das ist letztlich nicht meine Glaubensleistung, die mich rettet, sondern hier steht ganz deutlich, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und wenn ich das zur Grundlage meines Lebens mache, dann gilt es auch für mich. Dann ist es das Evangelium, das dich und das mich rettet. Die Botschaft, dieses Evangelium, ist aber natürlich nicht nur an die gerichtet, die es angenommen haben. Wir dürfen uns darüber freuen. Aber die Botschaft gilt allen Menschen, gilt der ganzen Welt. Jesus Christus ist für die Sünde der Menschen gestorben. Jesus Christus ist gestorben, er ist begraben, aber er ist am dritten Tage auferstanden. Ostern stellt uns Menschen vor eine Entscheidung. Sicher ist es eine Zumutung, dem Menschen der heutigen Zeit, insbesondere unseres Kulturkreises, zu sagen, da ist ein Toter nach 3 Tagen wieder lebendig geworden. Oder ihnen zu sagen, da ist einer gestorben und dadurch wird die Schuld anderer getilgt. Das ist eine Zumutung. Aber wenn das Haus brennt und einer steht oben am Fenster im brennenden Haus und unten ist das Sprungtuch ausgebreitet und man sagt ihnen, spring runter, ist das auch eine Zumutung. Aber wir müssen das den Menschen zumuten. Du stehst vor der Entscheidung. Und es ist wahr, wir alle kennen niemand, unsere Eltern, unsere Großeltern, keiner von ihnen hat es erlebt, dass ein Toter wieder lebendig wird. Es widerspricht aller menschlicher Erfahrung, dass ein Toter wiederkommt. Wenn er wirklich wiedergekommen ist, dann ist das aber nur so zu erklären, dass es da einen gibt, der über den Erfahrungen der Menschen, heute würde man vielleicht sagen, über den Gesetzen der Natur steht. Aber es sagt noch mehr aus. Dieser große Gott, der über dem Allen steht, der bekennt sich zu Jesus Christus. Durch die Auferweckung wird deutlich, dass dieser große Gott sagt, ja, Jesus Christus ist der von mir Gesandte, ist der, von dem Mose schon sagt, da kommt einer, auf den sollt ihr hören. Wir stehen vor der Entscheidung. Ich kann sagen, es gibt keinen Gott, dann kann Christus auch nicht auferstanden sein. Oder er ist auferstanden und dann gibt es einen Gott, der diesen Jesus Christus bestätigt, der zu diesem Jesus Christus steht. Bei dieser Entscheidung helfen uns keine wissenschaftlichen Überlegungen. Es gibt Atheisten, die wissenschaftlich erfolgreich arbeiten, und es gibt Menschen, die an Gott glauben, die wissenschaftlich erfolgreich arbeiten. Aber um in dieser Entscheidung Hilfe zu finden, gibt es keine wissenschaftlichen Überlegungen. Und deswegen ist die Bibel nüchterner als viele Atheisten, wenn sie einfach davon spricht, ihr müsst es annehmen, ihr müsst es glauben, dass dieser Gott da ist und dass er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Diese Frage kann durch die Wissenschaft genauso wenig beantwortet werden wie durch die Musik oder andere Dinge, die wertvoll sind im Leben der Menschen. Wir stehen vor der Entscheidung und du stehst vor der Entscheidung. Wir wollen uns auch nochmal zurückversetzen in die Situation der Menschen unmittelbar nach dem Sterben Jesu Christi am Kreuz. Auch das war eine Situation, in der alles gegen diejenigen sprach, die Jesus Christus verehrten. Es ging abwärts mit ihrer Auffassung. Und die Situation gilt auch für uns heute, wie gesagt, zumindest hier in unserem Kulturkreis. Die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, werden weniger. Und immer wieder wird behauptet, das kann ja gar nicht sein. Und in dieser Situation stehen wir. Und in dieser Situation standen damals die Menschen, als Jesus Christus am Kreuz unterlag, starb und beerdigt wurde. Was haben die Menschen damals gedacht? Was haben sie dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist? Da gab es tatsächlich solche, die Jesus hassten, die nicht wollten, dass er da ist. Da gab es andere, die einfach, weil die Mehrheit so dachte, meinte, dann muss es schon stimmen, dass er ein Scharlatan ist. Und da gab es andere, die fürchteten um ihre Position in der Gesellschaft, wenn sie sich zu diesem Jesus Christus bekennen. Die Motive, ihn abzulehnen, waren unterschiedlich. Das waren auch nicht alles Schufte, die sich Jesus gegenüber stellten. sondern da waren auch solche dabei, die gewissermaßen aus Verantwortungsgefühl für das Volk meinten, es ist besser, wenn der eine stirbt, als wenn die Juden unter unserem Volk ein Blutbad anrichten. Sie meinten, das wäre um des Wohles des Volkes notwendig. Ja, auch solche Menschen, die aus gewissem Verantwortungsgefühl heraus meinen, dies oder jenes ist gut oder böse, dies oder jenes ist richtig aufgrund unserer Überlegungen. Und da sind wir genau dort, was beim Sündenfall der Menschen beschrieben wird. Da geht es darum, dass den Menschen versprochen wird, ihr werdet unterscheiden können, was gut und was böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Und das war die Schuld des Menschen. Und das ist die Schuld des Menschen. Auch des Menschen, der durchaus kein Schuft ist. Auch des Menschen, der versucht, Gutes zu wirken und den wir als Ideal bezeichnen würden. Aber hier geht es um mehr. Sünde ist eben dieses Nichtfragen nach Gott, zu meinen, ich packe es, ich weiß, was gut und böse ist und ich treffe die rechte Entscheidung. Und stellen wir vor, wie ein Gott darauf reagieren muss. Ein Gott, der die Menschen geschaffen hat, dass sie sich an ihn halten und er sie führen und leiten kann, dass er ihr Hirte ist. Und dann dieses Verhalten der Menschen. Und dann sagt Gott, ja, so wie ihr seid, kann ich keinen Kontakt zu euch halten. Da bleibt, aus welchen Gründen auch immer, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken, aber er sah nur die eine Möglichkeit, dass er seinen geliebten Sohn opfert für unsere Wiedergöttlichkeit. Das hat er getan. Und er hat mit angesehen, wie er unter großen Jammer und Schmerzen am Kreuz starb. Und nun kommt er wieder und wendet sich an dich. Komm, um dich steht es schlecht, aber Jesus Christus ist gestorben, dass du trotz dieser Art, auch bei deinem Edelmut, der Gott letztlich ablehnt, angenommen wirst. Gott wirbt um dich. Er möchte, dass du auch diese Botschaft annimmst. Du darfst zu ihm kommen. Und sein Sohn Jesus Christus, der sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist die Botschaft, die uns erfreut, die wir das angenommen haben. Und das ist die Botschaft, die Gott heute zu dir sagt, der du vor der Frage stellst, was soll ich tun? Soll ich das annehmen? Soll ich es nicht annehmen? Es ist eine Frage, die Gott dir stellt. Eine Frage, die dir der stellt, der dich lieb hat und der daran leidet, wenn du nicht zu ihm gehörst.